Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Heute soll es in ganz Deutschland regnen. Das bringt mich dazu, die Geschichte zweier Regentropfen zu erzählen. Tief im Südwesten Deutschlands befindet sich, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, der Schwarzwald in Baden-Württemberg. Schöne hohe Berge, herrliche Aussichten. Und an einem Ort im Schwarzwald passiert beim Regen Folgendes. Es fällt ein Regentropfen vom Himmel, der sickert in die Erde, mündet in den kleinen Fluss Brigach, kennt bestimmt kaum einer von uns, und nach einigen Kilometern dann in die Donau. Die Donau beginnt bei Donaueschingen, trägt den Regentropfen weiter bis nach Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Passau, fließt dann weiter bis nach Wien in Österreich, dann nach Bratislava in der Slowakei, nach Budapest in Ungarn und Belgrad in Serbien. Dann fließt er an der bulgarisch-rumänischen Grenze entlang, um dann in Rumänien bei Sulina in das Schwarze Meer zu münden. Dieser Regentropfen hat auf seiner Flussreise stolze 2800 Kilometer zurückgelegt und 8 Länder bereist. Zurück zum Schwarzwald. 10 Zentimeter neben diesem Regentropfen fällt ein weiterer Regentropfen auf die Erde und versickert. Dieser Tropfen fließt links vom Gebirgskamm runter, sickert also links in die Erde ein und findet seinen Weg durch einige kleine Flüsse nach ungefähr 60 bis 70 Kilometer in den Rhein. Danach zieht der Regentropfen seines Weges über den Rhein an der deutsch-französischen Grenze, über Straßburg, nach Mannheim, Mainz, Koblenz, Köln und schließlich in die Niederlande, um dann in die Nordsee zu fließen. Auch dieser Regentropfen hat einige Tage benötigt, bis er dort angekommen ist, vom Himmel bis in die Nordsee. Beide Regentropfen waren am Anfang 10 Zentimeter voneinander entfernt. Jetzt liegen sie Luftlinie 2200 Kilometer in den verschiedenen Meeren. Und das Ganze nennt man eine Wasserscheide. Unser Bibeltext heute beschreibt uns auch eine solche Wasserscheide. Es geht aber nicht um zwei Regentropfen, sondern es geht um zwei Verwandte. Ja, um einen Neffen und um seinen Onkel, nämlich Abraham und Lot. Vor ein paar Wochen haben wir von Matthias schon gehört. Wir haben in 1. Mose 13 angefangen und begonnen, über Abraham zu sprechen, seine Umkehr, wie er wieder zum Anbeter wurde. In einer weiteren Predigt hat Matthias uns dann über den Streit zwischen Abraham und Lot berichtet. Und heute steigen wir mitten in diese Geschichte ein. Wir sind noch in dieser Streitsituation, die gelöst ist oder die gelöst wird. Und wir sehen, dass diese beiden Männer, Abraham und Lot, eine Trennung vollziehen, die so extrem weit ist, wie diese beiden Regentropfen, die nachher 2200 Kilometer entfernt liegen. Nicht kilometermäßig sind sie so weit entfernt, aber geistlich sind sie so weit voneinander entfernt. Wir werden uns heute überblicksweise mit dem Leben Lots auseinandersetzen. Und das ist so wie die Flüsse, die ich gerade beschrieben habe, die Orte, die die Donau zum Beispiel durchfließt. Also wir werden nicht auf jedes Detail eingehen, nicht alle Fragen beantworten, die euch heute während der Predigt kommen. Ich habe eine Idee für euch. Wenn euch Fragen kommen bei der Predigt, dann schreibt sie auf, weil wir werden alles, was wir heute, die Kapitel, die wir heute durchgehen, werden wir nochmal im Detail durchpredigen. Ja, da könnt ihr also Matthias, Erik und mir eure Fragen zukommen lassen und dann werden wir sie hoffentlich auch beantworten können. Aber heute geht es im Überblick ja über Lot und wir werden seinen Lebensweg ja von Anfang bis Ende einmal betrachten. Lest mit mir zusammen jetzt 1. Mose 13. Ich lese das ganze Kapitel nochmal vor. Auch das, was Erik nächste Woche predigen wird, das ist nach meinem Predigtext, aber das ganze Kapitel 13 könnt ihr gerne mitlesen. 1. Mose 13. Ab Vers 1. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte, und rief dort den Namen des Herrn an. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchzieh das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Ja, wie ihr im Wochenblatt finden könnt, versuche ich euch anhand der folgenden Punkte mit in den Text hineinzunehmen. Die Überschrift ist: Wie du dein Leben vergeudest, weil wir heute eine perfekte Anleitung dazu finden, am Beispiel Lots, wie man sein Leben in den Sand setzt. Und ich werde folgendermaßen durch den Text durchgehen. Das wird der längste Teil sein. Der erste Punkt: Ein Tag der Entscheidung. Die Verse 10 bis 13 werden wir da genauer betrachten aus diesem Kapitel. Dann die Jahre der Vergeudung. Da werden wir uns weiter mit dem Leben Lots in den Kapiteln 14 und 19 mit beschäftigen. Dann ein Jahrtausend Prägung. Da werden wir uns am Ende von Kapitel 19 mit beschäftigen. Das wird auch mein kürzester Punkt sein. Und ganz am Ende werden wir überlegen, was lernen wir jetzt daraus heute? Und das sind dann die gegenwärtigen Warnungen. Ja, wo sind wir? Wir befinden uns immer noch in der Streitsituation zwischen Abraham und Lot. Matthias hat darüber gepredigt. Er hat uns 7 Prinzipien an die Hand gegeben, wie wir zu Friedensstiftern werden. Hört es euch gerne nochmal an, nehmt es euch mit. Und da, wo ich jetzt einsteige, ist das uneigennützige Handeln von Abraham. Das lesen wir, wie er seinem Neffen Lot das Angebot unterbreitet und sagt: Lot, wenn du willst, trenne dich zur Linken, dann gehe ich zur Rechten oder andersherum. Das lesen wir in Vers 9. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken? So gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten? So gehe ich zur Linken. Wir wissen nicht, wie dieses Gespräch weiterging. Aber ich könnte mir vorstellen, oder ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass das Gespräch in etwa so weitergeht. Geschätzter Onkel Abraham, ich stehe tief in deiner Schuld. Du hast mich mit nach Kanaan genommen, du warst mir wie ein Vater. Du hast mich beschützt und bist immer gut zu mir gewesen. Ich möchte mich nur sehr ungern von dir trennen. Aber auf keinen Fall möchte ich diese Entscheidung treffen. Sieh doch, du sollst zuerst wählen, wo du hin möchtest. Ich bin schließlich der Jüngere und überlasse dir die Entscheidung. So hätte es ja weitergehen können, aber so ist es nicht weitergegangen. Wir wissen nicht, was Lot gesagt hat, aber wir wissen, wie Lot reagiert hat. Das, was wir jetzt in Vers 10 lesen, das spricht ganze Bände über das, was in Lots Gedanken drin ist. Ich lese Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Ja, Lots Reaktion in diesen Versen kann man in drei Worten ganz einfach beschreiben. Das könnt ihr euch gut merken. Lot sieht, Lot wählt und Lot zieht. Um das etwas besser zu verstehen, habe ich euch eine Karte von Israel mitgebracht, wohin Lot eigentlich seine Augen gerichtet hat. Sein Ausgangspunkt, wo er mit Abraham war, lag zwischen Bethel und Ai. Wenn es klappt, genau, können wir die Karte einblenden. An den zwei roten Pfeilen seht ihr, wo Bethel und Ai lag. Und das Letzte, was wir wissen, ist, dass Abraham zwischen diesen beiden Städten, die lagen 5 Kilometer auseinander ungefähr, dazwischen hatte er seinen letzten Ort, wo er auch den Altar gebaut hat, wo er herkam. Und der blaue Pfeil zeigt, wie weit Lot gesehen hat, und das grüne beschreibt die Jordanaue, wo Lot also hingeschaut hat. In dieses Gebiet, wo der Jordan in das Tote Meer mündet, ein sehr fruchtbares, bewässertes Gebiet. Und die kleine Zahl, 25 Kilometer, das ist die Sichtweite von Lot. Und natürlich dann auch, wie weit er ziehen musste. Bethel und Ai liegen im Gebirge. Das heißt, sie liegen sehr hoch. Bethel liegt ungefähr bei 800 Meter über dem Meeresspiegel. Und das ist schon realistisch, sehr wahrscheinlich, dass man da auch weit schauen konnte. Ja, bei 800 Metern, da kann man ungefähr 100 Kilometer weit schauen, habe ich recherchiert. Das kann man also, der konnte noch viel weiter sehen. Und die Jordanaue lag auf jeden Fall in Sichtweite, wo er hinschauen konnte. Und er konnte sogar bis nach Zoar schauen, sagt uns der Bibeltext. Zoar habe ich euch vergessen zu markieren, das ist ganz am unteren Ende vom Toten Meer. Ganz am untersten Zipfel, vielleicht könnt ihr es noch erkennen, aber da liegt Zoar. Und das ist tatsächlich ungefähr Luftlinie, ja, 80 bis 100 Kilometer weit entfernt. Jetzt lesen wir auch von den Gründen, die Lot hatte, warum er seine Augen auf dieses saftige, ja, auf diesen saftigen Platz gerichtet hat. Und das sind gute Gründe. Ne? Aber vorher sagt uns der Schreiber noch, wie fruchtbar das Land war. Wie der Garten des Herrn. Ja, das spricht vom Garten Eden, wo wir schon im 1. Mose 2 von lesen, dass der Garten Eden von Wasser, ja, da war eine Quelle Wassers, die aus dem Garten Eden ausging und dann zu 4 Strömen wurde. Der Garten Eden war ein sehr bewässerter Garten. Und das Zweite, was uns der Schreiber sagt, wie das Land Ägypten. Und da kam ja Lot her mit Abraham. Ja, die hatten ja zusammen aufgrund der Hungersnot in Israel sind nach Ägypten gezogen, weil es da Wasser gab. Der ganze Nil sorgt in Ägypten für reichlich Wasser und so gute Bewässerung. Also Lot wusste, was es bedeutet, genügend Wasser zu haben. Menschlich gesehen können wir seine Entscheidung so gut nachvollziehen. Es war eine sehr kluge Entscheidung. Weil wenn du Herden hast, dann suchst du natürlich auch nach den besten Plätzen. Du willst das ganze Jahr über Wasser haben. Ja, es muss alles wachsen die ganze Zeit. Das Gras muss grün bleiben. Das ist also eine gute Entscheidung gewesen. Ja, wir können nicht genau in Lots Kopf ganz hineinschauen, was er alles gedacht hat. Wir haben nur diese paar Verse, die hier stehen. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass Lot auch die Erfahrung einer Hungersnot durchgemacht hat. Er wusste, was es heißt, 600 Kilometer aus einem Land zu ziehen, weil im eigenen Land kein Wasser mehr war und die Hungersnot kam, und dann 600 Kilometer wieder zurückzuziehen. Abgesehen von der demütigen Erfahrung, die er in Ägypten gemacht hat. Sicher hat er gesagt, sowas will ich nicht mehr erleben. Deswegen will ich in ein bewässertes Gebiet ziehen. Also wir können das gut nachvollziehen. Das ist eine gute Entscheidung, dass Lot seine Augen auf die Jordanaue richtet. An der Stelle möchte ich uns ganz kurz erklären, wie wir eigentlich unser Denken, wie das eigentlich funktioniert. Ich habe das mal sehr einfach dargestellt. Ich bin kein Denkensforscher. Nach allem, was wir in der Bibel lesen, ist es so, dass, können das Schaubild mal einblenden, du siehst etwas, du hörst etwas, also Informationen kommen zu dir, dann geschieht ein Denkprozess, du verarbeitest die Informationen und dann entspringt daraus dein Handeln. Ja, und dieser große Kreis in der Mitte, dein Denken, das kann entweder sehr schnell passieren oder es dauert halt länger. Und wenn du an die Gewohnheiten deines Lebens denkst, an irgendeine Gewohnheit, eine Gewohnheit ist eigentlich nichts anderes, als dass dieser Teil des Denkens ganz klein geworden ist. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob man gar nicht mehr nachdenkt oder ob es nur unbewusst abläuft. Aber das Denken ist ganz kurz, weil du so oft die Gewohnheit schon gemacht hast, du denkst gar nicht mehr nach. Ne? Du gehst quasi vom Informationen einholen direkt zum Tun über. Aber ich glaube, ein kurzer Denkprozess ist immer noch da. Aber wir können uns darüber streiten. Gut, das ist eine vereinfachte Darstellung und so geschieht unser Denken immer. Informationen kommen rein, wir denken und wir handeln aufgrund dessen. Jetzt lesen wir, dass Lots Augen ihm doch einen gewissen Streich gespielt haben. Nämlich in Vers 10 sagt uns der Schreiber noch mehr. Lot richtete seine Augen auf die Jordanau und dann im letzten Teil steht da, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Hier nimmt der Schreiber uns ein Ereignis vorweg, was erst in Kapitel 19 beschrieben wird. Aber er sagt, meine Leser, die müssen das jetzt schon wissen, dass der Herr eines Tages Sodom und Gomorra zerstören wird. Und das ist schon die Ironie, dass er uns das hier beschreibt. Ja? Lot blickt auf ein Gebiet, was der Herr in weniger als 20 Jahren zerstören wird. Und der Leser, du und ich, wir fragen uns, na, wie wird das wohl weitergehen, wenn wir die Informationen schon haben? Lot schaut darauf und es wird zerstört. Mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Ja, Lot sieht, Lot wählt und Lot zieht. Was hier beschrieben wird, wird uns extrem schnell im Zeitraffer beschrieben. Es gibt scheinbar kein Nachdenken bei Lot. Ja, wir wissen nicht, wie viel er nachgedacht hat. Der Schreiber sagt einfach so, dann kam zack, dann Schlag auf Schlag. Die nächste Entscheidung, Lot, die nächste Entscheidung. Ich lese euch jetzt Vers 11a los und ihr werdet sehen, wie schnell das geht. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanau und zog gegen Osten. So schnell geht das. Was hier Tage dauert, vielleicht dauert es auch sogar Wochen, das schreibt er uns hier in einem Satz. Lot hat gewählt und zack, zieht er nach Osten. So schnell geht das. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich Abrahams Absicht war, als er zu Lot gesprochen hat, Lot, geh du zur Linken oder zur Rechten, ich nehme dann den anderen Weg. Meinte Abraham wirklich damit, dass Lot 20, 25 Kilometer weiter nach Osten ziehen sollte? Also für mich hört sich das eher so an wie, Lot, du kannst 100 Meter da den Berg runtergehen und ich gehe 100 Meter dahin, dann haben wir den Streit auch gelöst. Aber 25 Kilometer weit wegziehen? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Abraham Lot gefragt hat und gesagt hat, Lot, ich glaube, du hast mich etwas falsch verstanden. Ich meinte nicht, dass du so weit wegziehen musst, du kannst ja auch 100 Meter in die Richtung gehen, dann sind wir wenigstens ein paar Minuten auseinander und sind trotzdem noch als Brüder und Verwandte hier in der Nähe. Aber so weit, bist du dir sicher, das ist eine gute Idee? Und Lot hat vielleicht geantwortet, ja sicher, also ich denke, das ist eine gute Idee, das Land ist so bewässert und so toll und ich habe schon so lange Seite an Seite mit dir hier die Herden gehütet, ich habe von dir gelernt, jetzt kann ich bestimmt auch auf eigenen Beinen stehen, ich vertraue ganz auf meine Erfahrung, das wird schon schief gehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Abraham, als Lot so seines Weges zog, ja, die 100 Meter, 200 Meter weit weg war, wollte er ihm noch was nachrufen. Lot! Und Lot dreht sich um. Okay, Abraham ruft etwas. Vergiss nicht, einen Altar zu bauen! Lot, der hat es gar nicht richtig verstanden und fragt einen Nebenhirten, hast du verstanden, was er gesagt hat? Was? Vergiss nicht, einen Altar zu bauen. Okay, hast du verstanden? Nee, ich habe auch nicht verstanden. Okay, wird schon nichts Wichtiges sein. Danke, Gott sei mit dir. Ja, so kann ich mir das gut vorstellen. Und so ist dieser Satz, den wir als nächstes lesen, ein bisschen, ja, hat einen traurigen Beigeschmack. Vers 11, der zweite Teil. Da steht, so trennte sich ein Bruder von dem anderen. Ja, so trennte sich ein Bruder von dem anderen. Es steckt eine gewisse Traurigkeit dahinter. Vor allem so weit, nicht 100 Meter, sondern über 20 Kilometer Trennung. Aber für Lot war das doch super. Ich meine, bewässertes Gebiet, das ganze Jahr Wasser ohne Ende. Lot hatte den Himmel auf Erden erspäht. Der könnte sich, hat er sich bestimmt in seinen Gedanken so ausgemalt, seine Liegematte so zwischen den saftigen, grünen Bäumen spannen. Er konnte die Hände so hinter den Kopf legen und konnte seine Hirten rumkommandieren. Die braucht er gar nicht mehr, das Vieh, das würde schon alleine zum Wasser gehen. Er müsste auch wahrscheinlich, der müsste gar nicht mehr arbeiten. Ja, das muss der Himmel auf Erden gewesen sein. Und das war keine Fata Morgana, das war keine Luftspiegelung. Das war wirklich da, die Jordanaue gab es wirklich. Der hat's mit eigenen Augen gesehen, der Lot. Das war bewässert, das war saftig. Und so war er unterwegs, um sein ewiges Glück im Osten in Besitz zu nehmen. Und dann berichtet uns der Schreiber weiter, was wieder wahrscheinlich Tage, Wochen, vielleicht Monate dauerte, in ganz, ganz kurzen Sätzen in Vers 12. Abraham wohnte im Land Kanaan. Gut, Abraham blieb da. Und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. In einem Satz die nächsten Wochen geschildert. Ja, zack, zack, zack ging das bei Lot. Pang, 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 Schlag auf Schlag. Dann war er da, dann war er da, dann war er da. Und was dem aufmerksamen Leser auffällt, ist sofort, ist die Frage, ist Lot wirklich in der Jordanaue angekommen? Er wollte in die Jordanaue und das Erste, was wir jetzt lesen in Vers 12, ist, dass er in den Städten der Aue wohnt. Ha! Lot kam also in die Jordanaue und hat gedacht, er kann seinen Stab mit dem Familienwappen Lot in die Wiese stecken und sagen, das ist jetzt mein Land, das gehört mir. Aber das Problem war, da waren schon andere, da waren Städte, da waren Bewohner. Ich kann mir gut vorstellen, dass einer da rauskam und gesagt hat, ey Fremder, was machst du denn hier? Das ist mein Land, sieh gefälligst zu, dass du wegkommst. Ja wie, hier ist doch gar kein Schild. Ja, das weiß jeder, dass das Land mir gehört. Du kannst doch nicht hier einfach deine Herden hier weiden lassen. Wer bist du denn? Da, geh in die Stadt, du kannst auf Miete wohnen, wenn du willst. In Kapitel 13, Vers 7 steht, dass die Kanaaniter und die Pheresiter damals im Land wohnten. Glauben wir wirklich, dass das saftige, bewässerte Gebiet wirklich unbewohnt war und dass da keiner vorher war, dass Lot der Erste war, der gedacht hat, das ist ein gutes Gebiet? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, es steht nicht explizit in der Bibel, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Lot nicht der Erste war, der diese Jordanaue erspäht hat. Und so kann ich mir gut vorstellen, musste er also in den Städten der Aue wohnen. Er hatte gedacht, er ist in der Jordanaue, jetzt ist er irgendwie in die Stadt gekommen. Und noch schlimmer. Der Text berichtet uns, dass er sein Zelt bis nach Sodom aufgeschlagen hat. Er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Ja, jetzt müssen wir nochmal eine Karte herausholen. Ich habe in der Vorbereitung in meiner Bibel überall den Ortsnamen Sodom gesucht. Ich habe ihn in keiner Bibel gefunden, außer in einer, und da war ein Fragezeichen dran. Da habe ich mir gedacht, gut, es scheint wohl nicht ganz 100% klar zu sein, wo dieser Ort heute liegt. Also der Herr hat es so nachhaltig zerstört, Sodom, dass man wohl keine Rückschlüsse mehr raufziehen kann, wo ist das ganz genau gewesen. Ich weiß allerdings nicht, ob es da aktuellere Ausgrabungen und Erkenntnisse gibt. Das werden wir in den nächsten Predigten vielleicht noch rausarbeiten. Ich habe jedenfalls keine gefunden. Die meisten sind sich einig, dass Sodom da liegt, wo ihr in der Karte schauen könnt, nämlich am südöstlichen Ende des Toten Meeres. Und jetzt könnt ihr sehen, wie weit der Weg Lots war. Die Jordanaue ist nach wie vor grün und oben zog er los bei Bethel, wollte in die Jordanaue und ist dann am Toten Meer entlang immer weiter in den Süden gezogen bis nach Sodom. Seine ursprüngliche Reiseroute war also über ungefähr 20 bis 25 Kilometer und jetzt waren es 70 Kilometer bis nach Sodom. Lot zog also viel weiter als ursprünglich beabsichtigt. Vielleicht fragen wir uns auch, ob ein Widerspruch hier im Text vorliegt, weil es steht erst, dass Lot in den Städten der Aue wohnte und gleich danach steht, dass er sein Zelt bis nach Sodom aufgeschlagen hat. Ja, was denn jetzt? Wohnt er jetzt in den Städten oder im Zelt? Was ist jetzt wahr? Ich glaube, beides ist wahr, weil ich denke, Lot irrte umher. Lot hat gemerkt, das Land ist besetzt und musste dann weiterziehen und wieder weiterziehen, bis er an irgendeinen Ort kam, wo er halbwegs bleiben konnte. Und das war dann halt eben in Sodom. Manchmal wohnt er in der Stadt, vorübergehend, weiß nicht, ob er da so willkommen war als Fremder, und dann musste er wieder rausziehen und weiterziehen. Also ich denke, dass Lot umherirrte. Und so können wir beides nebeneinander stehen lassen. Er wohnt in den Städten und auch wieder in seinem Zelt und ist nun vor der Stadt Sodoms. Alles zusammengenommen, Lots Plan ging nicht auf. Das, was er sich erhofft hatte, ist nicht eingetreten. Und der Abschlusskommentar des Schreibers hier in Vers 13, der zeigt nochmal die katastrophale Richtung, die Lots Entscheidungen genommen haben. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Ein großes Aber steht am Anfang von diesem Text. Sodom war die gottloseste Stadt in ganz Kanaan. Das sagt er hier. Das war Gottes Urteil über die Bewohner in Sodom. Die Bewohner von Sodom waren nicht nur böse, sie waren sehr böse, sagt uns der Text. Und das heißt nicht nur, sie waren schlimm, sie sündigten schlimm gegen den Herrn. Sie hatten einen Gegner, den Herrn. Gegen den Herrn, steht im Text. Das Urteil trifft auch die gesamte Bewohnerschaft. Es ist nicht nur so, dass 50% der Stadt böse war. Der Text sagt, alle. Ausnahmslos alle. Und das bestätigt sich auch in späteren Kapiteln. Ja, ihre Einstellungen und ihre Taten waren böse. 20 Jahre bevor Sodom zerstört war, wird dieses Urteil schon über diese Stadt getroffen. Wir werden noch mehr lernen über Sodom und ja, warum sie böse war und wie der Herr damit umgegangen ist in den späteren Kapiteln. Aber warum schreibt der Autor hier das schon? Warum nimmt er das wieder vorweg? Er will sagen, das hätte Lot schon bekannt sein müssen. So eine Ansammlung von gottlosen Menschen und die Stadt Sodom, das muss klar sein, dass sie so gottlos ist, dass du nicht in die Nähe dieser Stadt ziehst. Das wusste jeder im Land, dass sie gottlos war. Besonders, wenn du zu denen gehörst, die den wahren Gott Israels kennen. Also, der Schreiber will hier sagen, das weiß jeder. Und die Entscheidung, die Lot hier getroffen hat, so nah an Sodom anzuziehen, die ist katastrophal. Ja, Lot hätte das wissen müssen. Das ist deutlich. Es ist nicht so, dass er sagen müsste, oh, das jetzt bin ich vor Sodom. Ich wusste nie, dass das so eine böse Stadt war. Das kann er nicht sagen. Ich bin mir sicher, der Schreiber will hiermit aufzeigen, es war allgemein bekannt. Jeder konnte es offensichtlich sehen. Er hörte davon, dass Sodom die böseste und gottloseste Stadt im Land war. Ja, und so haben wir in 4 Versen, in ganz kurzen Sätzen geschildert, wie Lots Entscheidung aussah und wie schnell er nach Richtung Sodom gezogen ist. Ja, einmal haben wir seine falsche Einschätzung gesehen, dann seinen unheilvollen Entschluss, dann seinen misslungenen Plan, dann seine weiteren falschen Entscheidungen weiterzureisen, anstatt zum Beispiel umzukehren zu Abraham, und dann auch seine Blindheit, in der Nähe Sodoms zu wohnen. Das ist alles ausgehend von dem großen Tag der Entscheidung von Lot. Es war ein Tag, wo er diese Entscheidung getroffen hat und viele weitere, wo er diese Entscheidung erneut oder ähnlich getroffen hat. Ja, im nächsten Punkt werden wir uns das Leben Lots weiter ansehen. Die nächsten 20 Jahre, wie sehen die in Lots Leben aus? Die Erzählung hier an der Stelle setzt bei Abraham fort. Und da wird Erik nächste Woche drüber predigen. Und wir werden uns jetzt weiter mit Lot beschäftigen. Und das Große, was man bei Abraham und Lot bei beiden sieht, ist dieser Kontrast, der aufgemalt wird. Wenn man die ganze Geschichte Abrahams und Lots nebeneinander liest, also so wie sie auch in der Bibel steht, dann merkt man, dass der Weg Abrahams wirklich ein Weg ist, im Glauben zu wachsen. Er geht immer weiter vor, wächst im Glauben und am Ende in Kapitel 22 ist er ein sehr großes Glaubensvorbild und für die damaligen Bewohner ist er ein angesehener Mann, der wirklich Einfluss hatte in der damaligen Welt. Ganz anders der Weg Lots. Der Weg Lots ist, folgt genauso wie Abrahams Weg aufsteigend war, ist der Weg Lots ein Abwärtstrend. Immer weiter geht es bergab bei Lot. Und diese beiden Wege, die sieht man sehr deutlich, wenn man die Geschichte ja einfach so liest. Das wird jedem ganz, ganz leicht ersichtlich. Ihr könnt schon mal zu Kapitel 14 blättern. Dort finden wir eine Begebenheit, die 2 Jahre später stattfindet. Jetzt alles unter der Überschrift, die Jahre der Vergeudung. Ja, die Jahre der Vergeudung. 2 Jahre später findet eine große Schlacht statt. Die erste, die uns in der Bibel berichtet wird. Und die fand im Tal Siddim statt. Ich habe euch auch eine Karte mitgebracht, wo das Tal Siddim ist. Könnt ihr sehen, unten ist eingekreist. So ganz in der Nähe von Sodom lag das Tal Siddim. Und da kamen 5 Könige aus dem Norden. Und die kämpften, 4 Könige aus dem Norden und die kämpften gegen 5 Könige im Land Kanaan. Und diese 5 Könige waren König von 5 Städten, Sodom und die Nachbarstädte. Lot wurde unabsichtlich in diese Schlacht verwickelt, weil die Könige Sodoms und ihre Verbündeten haben die Schlacht verloren und alle Bewohner Sodoms wurden verschleppt in den Norden, einschließlich Lot. Alles verloren, sein ganzer Besitz, ab in die Sklaverei. Wir lesen Kapitel 14, Vers 12. Kapitel 14, Vers 12, da wird uns das gesagt. Sie nahmen auch Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder und seine Habe, denn er wohnte in Sodom und zogen davon. Also Lot ist in Mitleidenschaft gezogen worden und wird, wenn nichts passiert, in die Sklaverei gehen im Norden. Aber was uns jetzt interessiert, ist Lots Wohnort. Den habe ich gerade vorgelesen. Da steht, denn Lot wohnte in Sodom. Ja, wie? Er hatte vorher sein Zelt bis Sodom aufgeschlagen, jetzt wohnt er in Sodom. Wir wissen nicht, wie das kam, dass Lot seine Zelte abgebrochen hat und nun zu einem Bewohner Sodoms wurde und seinen Personalausweis trug eine Straße in Sodom und die Postleitzahl von Sodom. Ne, er war jetzt ein Bürger Sodoms. Schlimm genug, nach Sodom zu ziehen in die Richtung, aber ein Bewohner, ein Bürger von Sodom zu werden, dieser gottlose Stadt, das ist die verheerendste Entscheidung, die Lot in seinem Leben getroffen hat. Sie kostete jetzt erstmal seinen Besitz, alles war weg, und sie brachte ihn dahin, dass er ziemlich nah in die Sklaverei ging von fremden Königen, irgend aus dem Norden, hunderte Kilometer weit entfernt, die dabei waren, ihn zu verschleppen. Wenn nicht Abraham ihm zu Hilfe gekommen wäre, mit Gottes Hilfe. Abraham, ja, hört, dass sein Neffe verschleppt wird und greift ein. Das lesen wir in Vers 14. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jene nach bis Dan. Dan ist ganz im Norden Israels. Und das Ende finden wir in Vers 16. Abraham ist siegreich und er brachte alle Habe wieder. Auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk, brachte er wieder. Nochmal gut gegangen für Lot. Ja. Allen Besitz wieder, die Frauen, und muss nicht in die Sklaverei gehen. Aber wie sehr hätte Lot das aufrütteln müssen? Peng! Das ist ein Warnschuss. Ein Warnschuss von Gott, über sein Leben nachzudenken, wo er wohnte. Peng! Ob Sodom wirklich der beste Platz war. Aber dieser Warnschuss, peng, der blieb völlig unbeachtet von Lot. Der war einfach unbeeindruckt. Noch schlimmer. Diese Begebenheit brachte Lot zu großem Ansehen in Sodom. Wie komme ich darauf? Ich will es euch erklären, dazu dürfen wir zu Kapitel 19 blättern. Da lesen wir als nächstes von Lot. Dazwischen lesen wir nichts mehr von Lot. Kapitel 19 passiert 18 Jahre nach diesem Ereignis. 18 Jahre später, das können wir anhand des Lebensalters Abrahams nachvollziehen. 18 Jahre später, ihr kennt die Geschichte von Sodom und Gomorra zu 99%, alle, die im Raum sind, bin ich mir sicher. Wenn ihr sie nicht kennt, lest sie nach in aller Ruhe. Eine sehr ernste Geschichte und wir werden, wie gesagt, noch im Detail darüber predigen. Ja, Gott wollte die Stadt Sodom verderben, zerstören wegen ihrer Gottlosigkeit, aber kam nochmal zu Besuch in Sodom, weil er wissen wollte, ob die Sünde wirklich so schrecklich ist, wie man hört. Und so schickt Gott seine Boten in Form von zwei Engeln nach Sodom und sie kommen zu Besuch. Kapitel 19, Vers 1. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Das Wort, was hier mit Tor übersetzt wird, ist nicht bloß das Stadttor, sondern im Tor wurden damals auch alle politischen Entscheidungen getroffen. Ja, das lesen wir in der Bibel immer wieder. Das Tor ist also ähnlich, ja, wie heute das Rathaus. Da, wo wirklich die Entscheidungen getroffen werden. Es ist interessant und erschreckend zu sehen, dass Lot zu einem Mann geworden ist, der in Sodom politisches Mitspracherecht hat. Ja, wie kam er dahin? Ich glaube, dass es sehr vernünftig ist, anzunehmen, dass Abrahams Rettungsaktion ihn in Ansehen gebracht hat. Ja, man kann sich gut vorstellen, wie das war. Ne? Abraham wollte insbesondere Lot retten aus den Fängen dieser vier Könige aus dem Norden. Und er kam zurück und hat mit Lot gesprochen. Und dann kommt ein Bewohner von Sodom zu Lot und sagt mal, ey Lot, du hast ja mit diesem Abraham, wie der heißt, gesprochen und so. Das ist ja echt, boah, das ist so gut, dass der uns gerettet hat. Ich habe meinen ganzen Besitz wiederbekommen und meine Familie. Boah, ich bin echt dankbar. Aber kennt ihr euch irgendwie? Es scheint so, als wärt ihr ein bisschen vertraut miteinander gewesen. Und Lot sagt, ja, das ist mein Onkel. Dein Onkel. Okay, dein Onkel. Eine so einflussreiche Verwandtschaft hast du also. Oh, das ist sehr interessant. Könntest du dir vorstellen, Lot, dass dein Onkel vielleicht auch in Sodom Einfluss nehmen könnte? Weil ein so mächtiger Verbündeter würde vielleicht in den Beziehungen der Stadt guttun und würde Sodom Erfolg bringen. Und ja, ich könnte ihn mal fragen, ich weiß nicht, ob er es macht, aber ich könnte mal mit ihm reden. Aber wenigstens, vielleicht wäre es, wenn du als einflussreiche verwandtschaftliche Beziehung mit ihm bei uns mitbestimmen würdest, das würde uns sehr freuen. Wir hätten wirklich Freude daran, wenn du bei uns in der Politik mitsprechen würdest. Vielleicht war es so. Ja, jedenfalls, ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich. Lot wurde dadurch in Ansehen gekommen, dass Abraham sie alle gerettet hat und er immer sagen konnte, mein Onkel, das war mein Retter und jetzt will ich aber auch gerne hier mitsprechen. Kapitel 19 berichtet uns jetzt weiter sehr eigenartige Dinge über Lot. Sehr eigenartige Dinge. Gut, vom Ansehen Lot und von seiner Stellung im Tor haben wir schon gesprochen, Vers 1. Das nächste, was wir lesen, ist, dass er immerhin gastfreundlich ist. Er sprach zu den Engeln, siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Ich lese jetzt nicht alle Verse vor, gehe nur auf einzelne Aspekte ein. Weiter lesen wir, dass die Bewohner, die mitten in der Nacht aufstehen und diese beiden Gäste sexuell missbrauchen wollen, dass er sie Brüder nennt in Vers 7. Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Dann lesen wir, dass er ihnen, dem Mob, ja, der da kommt und tobt, dass er ihnen seine Töchter als Angebot herausgeben möchte, dass sie mit ihnen nach ihrem Willen verfahren. Dann lesen wir in Vers 9, dass sie Lot einen Fremdling nennen. Dann lesen wir, dass Lot, als er seine zukünftigen Schwiegersöhne warnen möchte, aus Sodom rauszuziehen, aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt, in Vers 14. Abraham war in den Augen seiner Schwiegersöhne eine Witzfigur in dem Moment. Und dann im entscheidenden Moment, als die Engel gesagt haben, Lot, du musst jetzt gehen, Sodom wird zerstört. Da heißt es in Vers 16, als er aber noch zögerte. Und schließlich lesen wir in Vers 18, als die Engel zu ihm gesagt haben, flieh hier ins Gebirge, rette dich, damit du nicht umkommst. Da sagt er, ach nein, mein Herr, er widerspricht den göttlichen Boten. Ja, unsere Analyse der Situation, was ist das? Also such einen passenden Ausdruck, der das Leben, das Denken und das Handeln Lots hier beschreibt. Ich habe keinen gefunden. Ich habe mal nach ein paar gesucht. Komisch, ohne Sinn und Verstand, bizarr, unfassbar, seltsam, verrückt, schrecklich, haarsträubend, grauenhaft. Wie soll man es beschreiben? Alle diese Worte zusammen. Das waren 18 Jahre Sodom auf das Denken Lots. Die Auswirkungen von 18 Jahren Sodom auf das Denken Lots, was wir hier sehen. Und ihr wisst alle, Alex hat Psalm 1 vorgelesen, wir lesen in Sprüchen, wir lesen im Psalm 1 immer, dass die Vermischung mit Gottlosen, eine so enge Vermischung, ihre schlechten Früchte trägt. Und Lot ist ein Beispiel davon. Das ganze Buch der Sprüche, es fängt schon an und sagt, meide den Weg der Gottlosen. Meide es, mit ihnen so zusammen zu sein, als wärst du ihr Bruder. Das ist das schrecklichste, ja, das schlimmste Schicksal, was wir von Lot hier lesen. Die ganze Bibel spricht da eine Sprache, egal wo wir sie aufschlagen. Ja, der Fluchtweg von Lot ging dann weiter. Es waren einige Kilometer bis nach Zoar. durfte er dann fliehen. Die Engel haben gesagt, gut, dann flieh halt bis nach Zoar. Das waren einige Kilometer. Er brauchte sicher eine halbe Stunde oder mehrere Stunden dafür. Und was er zurückließ, war alles. Es war alles. Er ließ alles zurück. Als er vor 20 Jahren seine Augen erhob, um für sich die beste Entscheidung zu treffen, da wusste er nicht, dass diese Entscheidung ihn eines Tages alles kosten würde. Die Entscheidung vor 20 Jahren hatte einen versteckten Preis. Den hat er nicht gesehen. Versteckter Preis war, er verlor sein Zeugnis und seinen Einfluss in der Welt. Er verlor seine Frau, die zur Salzsäure erstarrte, ihr wisst das, und seine Schwiegersöhne, die im Feuersturm Sodoms mit verbrannt wurden. Und er verlor seinen gesamten Besitz. Nun zum zweiten Mal. Und diesmal endgültig. Das Einzige, was Lot nicht verlor, das war sein Heil. Das wissen wir aus dem Neuen Testament, aus dem zweiten Petrusbrief. Viele von euch kennen die Stelle, wo Lot als Gerechter beschrieben wurde, den der Herr ja aus dieser gottlosen Umgebung herausgerettet hat. So, was er nicht verlor, war sein Heil. Dass er ein Gläubiger war, das ist auf jeden Fall sicher. Aber das sind 20 vergeudete Lebensjahre in seinem Leben. 20 Jahre vergeudete Lebensjahre. Dann kommen wir zum Ende, was wir von Lot lesen. Das ist wirklich das Letzte, was wir von seinem Leben lesen. Und ich habe es überschrieben mit ein Jahrtausend Prägung. Ein Jahrtausend Prägung. Ich werde euch noch sagen, wie ich darauf komme. Lot ist also in Zoar angekommen, dieser kleinen Stadt, wohin er geflüchtet ist. Vor wenigen Stunden ist seine Frau zu einer Salzsäure erstarrt. Übrigens ist die Frau noch aus Sodom rausgeflüchtet. Sie ist offensichtlich in Zoar zur Salzsäule erstarrt. Das war für mich auch neu. Also erst ziemlich spät. Also wenige Minuten, vielleicht sogar vorher. Und alle Bewohner von Zoar gehen raus und gucken, was los ist. Sie können ja sehen, da in Sodom, da steigt Rauch auf, da ist irgendwas Schreckliches passiert. Ja, Lot wusste, was da passiert ist. Wie würde er sich jetzt fühlen? Ich weiß es nicht, aber wir lesen in Vers 30 folgenden Satz. Und Lot ging von Zoar hinauf und blieb mit seinen beiden Töchtern auf dem Bergland. Denn er fürchtete sich, in Zoar zu bleiben. Und er wohnte mit seinen Töchtern in einer Höhle. Lot fürchtete sich. Warum auch immer, wir kommen noch zu diesem Abschnitt, können noch detaillierter untersuchen. Ein saftiges Weideland war Lots Wunsch. Und jetzt erhob er seine Augen in einer dunklen Höhle, an die kahlen Steinwände, eingeengt, hoffnungslos, alles verloren. Dann fassen die Töchter, seine Töchter, einen Plan. Sie haben nämlich auch Angst, dass sie keine Nachkommen bekommen. Und der Plan ist folgender, sie machen ihren Vater betrunken und missbrauchen ihn und werden von ihm schwanger. Und so geschieht's auch tatsächlich. Sie werden schwanger von ihrem eigenen Vater. Ich lese die Vers 37 und 38. Und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Und er wurde der Vater der heutigen Moabiter. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ammi. Der wurde der Vater der heutigen Ammoniter. Warum jetzt die Überschrift? Ja, Lots Leben ist hier vorbei. Wir lesen nie wieder was von Lot. Wir lesen nicht von seinem Begräbnis. Wir wissen nichts von einer Umkehr. Wir wissen nichts von einem Gebet. Gar nichts. Das ist wirklich das Ende, was wir von Lot lesen. In 5 Bücher Mose lesen wir nur noch von den Nachkommen Lots. Aber von Lot ist das Letzte, was wir lesen. Ja, Lots Leben ist vorbei. Aber sein Erbe geht weiter. Und wie? In seinen Nachkommen. Zwei Söhne gehen aus ihm hervor und die Ereignisse, die hier beschrieben werden, spielen ungefähr 2100 vor Christus. Also lange Zeit, 2100 vor Christus. Aber diese beiden Völker, die aus Lot, die Söhne seiner Töchter waren, waren die Moabiter und die Ammoniter. Das sagt uns der Text. Die Moabiter und Ammoniter wurden noch 1500 Jahre lang erbitterte Feinde Israels. Wir lesen in 2. Könige 24 von ihnen ganz kurz, bevor Juda weggeführt wird. dass die Moabiter, die Ammoniter und die Chaldäer an Juda Gottesgericht ausführen. Und das ist 600 vor Christus. Also über ein Jahrtausend später, 1500 Jahre, hat das hier noch Auswirkungen auf die gesamte Geschichte Israels. Du sagst jetzt vielleicht, ja, mit mir hat das nichts mehr zu tun. Ja, das stimmt, aber du bist auch nicht der Erste, der diesen Bericht in der Hand gehabt hat. Mose hat das aufgeschrieben während der Wüstenwanderung und vielleicht auch noch einen Teil, weiß nicht genau, in den Ebenen Moabs. Das Volk Israel lagerte ein Jahr in den Ebenen Moabs. Da war diese ganze Geschichte mit Bileam, der sein Volk verfluchen sollte, das Volk Israel, aber dann gesegnet hat. Das war alles Moabiter. Balak war ein Moabiterkönig. Dieses ganze Gedäh ist eine Frucht davon, dass hier Söhne rauskamen. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, die Israeliten, die diesen Abschnitt gelesen haben, und die hatten die Moabiter und die Ammoniter vor sich. Die waren ja vor dem verheißenen Land und die wussten, da ist das Land Moab, da ist das Land Ammon. Und die haben sich gedacht, Lot, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ja, wir hören nichts mehr von Lot. Es ist alles über sein Leben gesagt worden. Hier endet der Bericht über Lots Leben, Kapitel 12 bis 19, und dann ist es vorbei. Und der beste Kommentar, glaube ich, über Lots Leben, den gibt das Neue Testament selbst. Und dazu schlagen wir mal 1. Korinther 3 auf. Beste Kommentar über sein Leben in 1. Korinther 3. 1. Korinther 3, Vers 14. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Dieser ganze Abschnitt spricht davon, wie man als Gläubiger auf der Grundlage weiterbaut, die gelegt ist. Und Lot hat darauf weitergebaut und sein ganzes Lebenswerk ist im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt. Und dann steht hier, aber er selbst ist gerettet, aber doch so wie durchs Feuer. Ja, Lot war ein Gläubiger. Ja, Lot werden wir auch im Himmel wiedersehen. Aber sein ganzes Lebenswerk war verbrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Analyse. Nach allen vorliegenden Informationen darf sich jetzt jeder Leser selbst ein Urteil bilden über sein Leben. Man möge seine Lebenslinie, jeder von euch möge die Lebenslinie Lots verfolgen und zu einem Ergebnis kommen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Wenn wir heute Lots Grabstein finden würden, würde ausgegraben und würden sehen, da wären wahrscheinlich solche Worte zu finden, die sein Leben zusammenfassen. Hier ruht Lot. Er ist nicht mehr. Er ist tot. Begraben in einer Höhle am Toten Meer. Sein Leben vergeudet, sein Erbe verdorben. Er wurde gerettet, doch so wie durchs Feuer. Falsche Entscheidungen, der Preis war teuer. Weiter als auf sich selbst hat er nicht gesehen, wollte den Weg mit dem Herrn nicht mehr gehen. Und dann findet sich viele hundert Jahre später noch eine Kritzelei auf dem Grabstein mit einem scharfen Gegenstand wie einem Stein reingekritzt. Und soweit wir es entziffern können, stehen da noch folgende Worte darunter. Lot, Lot, warum hast du das gemacht? 1500 Jahre Feindschaft hast du uns gebracht. Das war das Leben Lots im Überblick und in kurz. Ein Tag der Entscheidung, viele Jahre der Vergeudung und ein Jahrtausend Prägung. Es ist kein Wunder, dass dieses Lebensbild uns warnt, dass wir ein anderes Leben führen. Dieses Leben soll sich so in der Weise nicht wiederholen. Und ich bin mir sicher, dass es auch deshalb für uns hier in 1. Mose aufgeschrieben wurde. Wir haben keinen einzigen Hinweis dafür, Notshandeln in einem guten Licht zu interpretieren. Ich habe keine einzige Silbe im Text gefunden, der irgendwie erwähnt, dass Lot in irgendeiner Situation mit dem Herrn wandelte, dass er gebetet hat, dass er an Gott gedacht hat. Also nichts, nichts davon. Obwohl er ein Gläubiger war. Und das ist sehr, sehr tragisch. Lasst uns zurück zum Ausgangspunkt gehen. Kapitel 13, Vers 10. Lot erhob seine Augen und uns einige Warnungen, die uns heute betreffen, ja, mit auf den Weg nehmen. Was lernen wir von Lot und von dem, dass er seine Augen erhob mit dieser Entscheidung? Lot erhob seine Augen, damit begann die falsche Entscheidung. Ich möchte dich als erstes ermutigen und ermahnen, wenn du vor Entscheidungen stehst, hebe deine Augen höher. Hebe deine Augen höher. Damit beginnt immer das richtige Denken und entscheidend. Der Aufblick zu Gott ist das Wichtigste, was du in jeder Entscheidungssituation als erstes tun sollst. Der wichtigste erste Schritt. Bedenkt mal Folgendes. Der böse Kain, der gottlose Kain, den wir lesen in der Bibel, der hat einen Wunsch geäußert an Gott und er wurde erhört. Der gottlose Jerobeam, ein gottloser König in Israel, der hat Gott zu Gott gebetet und wurde erhört. Wie viel mehr wirst du als Gottes geliebtes und erwähltes Kind von Gott gehört, wenn du ihn um Hilfe bittest, wenn du ihn um Weisheit bittest? Wie viel mehr? Und wenn deine Bitte dann noch eine Bitte ist um Wegweisung, dann sage ich dir, wie sollte Gott das nicht hören? David hat um Wegweisung gebeten. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Ist das ein Gebet, was Gottes Willen entspricht? Ganz sicher. Und solltest du, wenn du im Namen Christi nach dem Willen Gottes betest, abgewiesen werden, dass Gott dir keine Wegweisung gäbe? Nein. Hebe deine Augen höher. Wie Nebukadnezar. Er erhob seine Augen zum Himmel, Daniel 4, Vers 31, und sein Verstand kehrte ihm wieder. Das war der Anfang seiner Rettung. Er erhob seine Augen zum Himmel, zu Gott. Und das größte Beispiel ist der Herr Jesus selbst. Als er das hohe priesterliche Gebet gesprochen hat, lesen wir im ersten Vers in Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor. Wenn es einen Moment gibt, wo du deine Augen höher heben solltest, dann in großen und wichtigen Entscheidungen, die du triffst. Wenn du dein Leben vergeuden willst, blicke nur auf das Irdische und vergiss den Himmlischen. Darum hebe deine Augen höher. Das Zweite, womit ich dich ermahnen und ermutigen möchte, ist, beachte, dein Sehen prägt dein Handeln. Dein Sehen prägt dein Handeln. Lot erhob seine Augen. Seine Augen erhob Lot. Und das ist ein Grundsatz der Bibel, der sehr offensichtlich ist. Selbst in der Welt sagt man, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und das Gegenteil ist auch wahr, im Auge, im Sinn. Wie du auf dich selbst und auf die Welt siehst, das wird dein Handeln ganz gravierend bestimmen. Am klarsten wird es auch im Neuen Testament beschrieben, da nennt es Johannes, im ersten Johannesbrief. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Die Augenlust. Die erste Sünde der Menschheitsgeschichte war über das Einfallstor des Auges gekommen. Eva sah. 1. Mose 3. Das war der Beginn Sündenfalls. Eva sah, dass der Baum gut aussah und so weiter. Und wir haben viele weitere Beispiele in der Bibel. Achan, ja, der sah den schönen Mantel aus Shinea und ihn gelüstet danach. Die Augen sind das Einfallstor und sie prägen dein Handeln massiv, massiv. Der Teufel versuchte bei Jesus das Gleiche, als er ihm alle Reiche der Welt zeigte und gesagt hat, ja, das zeige ich dir, das gebe ich dir, diese Pracht, wenn du vor mir anbetest. Der Herr Jesus hat in der Bergpredigt schon gelehrt, dass deine Sichtweise dein Leben bestimmt. Er hat das so ausgedrückt, in der Bergpredigt. Die Lampe des Leibes ist dein Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Matthäus 6, 23 im Kontext von Geld und Reichtum und, ja. Also lehrt er schon vor 2000 Jahren, deine Sichtweise bestimmt dein Leben. Das Einzige, was dich und mich vom falschen Sehen bewahren kann, ist der Glaube. Es ist der Glaube. Glaube bedeutet nicht vermuten, das wissen wir. Glauben bedeutet das Unsichtbare sehen und damit rechnen. Glauben hat auch einen Aspekt des Sehens, aber das Unsichtbare sehen und damit rechnen. Ich will euch das auch belegen aus Hebräer 11. Hebräer 11, das Kapitel des Glaubens schlechthin. Und da lesen wir von Abraham und seinen Nachkommen, wie sie genau diese Art von Glauben hatten. Hebräer 11, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen. Sie haben es von Ferne gesehen. Ich glaube, hier ist nicht das Sehen mit den natürlichen Augen gemeint, sondern das Sehen der Verheißung, die eines Tages eintreffen wird. Und ebenso Mose in Vers 27 im gleichen Kapitel. Durch Glauben verließ er, Mose, Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Mose handelte, als würde er Gott vor seinen Augen gestellt haben. Und das macht den ganzen Unterschied. Mit dem Unsichtbaren rechnen. Das ist Glauben. So gibt uns auch Paulus, vor allem den Leidenden, in 2. Korinther 4, Vers 18 und fasst es nochmal zusammen. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Ihr kennt den Vers, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also es ist möglich, seine Augen auf das Unsichtbare zu lenken, das, was zählt. Die wichtigste und beste Gewohnheit in diesem Zusammenhang, die du in deinem Leben haben solltest, ist, was David im Psalm 16 so ausdrückt. Das lese ich dir mal vor. Er sagt, Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ja, beschäftige dich mit allem, was über Jesus Christus geschrieben ist. Denn Johannes sagt in seinem Evangelium, wir sahen seine Herrlichkeit. Sie haben sie gesehen, Johannes und seine Jünger. Sie konnten die Herrlichkeit Jesu Christi sehen. Gut, wir sehen sie nicht, aber wir lesen von der Herrlichkeit. Wir können lesen, wie herrlich der Herr Jesus Christus ist. Und ich bin mir sicher, darum hat Gott uns auch 4 Biografien des Herrn Jesus geschenkt. Und durch einen lesen wir zurzeit durch, Markus Evangelium. Das ist so wunderbar, den Herrn vor Augen zu haben, wie er gehandelt hat, ja, vor seinem geistigen Auge. Das ist das Sehen, was uns verändert. Das ist das Sehen, was zählt, den Herrn vor Augen zu haben und seine Herrlichkeit. Also habe den Herrn Jesus stets vor Augen und an deiner Seite. Auch das Gegenteil ist wahr. Willst du dein Leben vergeuden, dann beschäftige dich nie mit dem Herrn Jesus. Dein Handeln folgt auf dein Sehen. Das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, prüfe deine Motive. Prüfe deine Motive. Ich kann auch anders fragen, was willst du denn mit der Jordanaue? Welche Beweggründe stecken hinter deinem Handeln? Wenn man nur selektiv sieht, ja, die Jordanaue, wie Lot, der hat selektiv gesehen, Jordanaue, die gibt mir diesen Gewinn und diesen Vorteil habe ich davon, aber das ganz große, ganze Bild, das hatte er nicht gesehen. Ja, und wenn wir in unserem Leben auch selektiv auf Dinge schauen, Entscheidungen, die getroffen sind, dann sehen wir häufig nur den Vorteil, der für uns herausspringt, ohne aber das ganze Bild zu sehen. Und eine einfache Frage deckt auf in deinem Leben, ob du in deinen Motiven rein bist. Nämlich die Frage, was willst du mit der Jordanaue? Was willst du mit dem neuen Job? Was erhoffst du dir von deinem Umzug? Was willst du mit dem Gemeindewechsel? Und so, wie du die Frage ehrlich beantwortest, das ist dein Beweggrund. Und die Bibel sagt uns, ja, die höchsten Beweggründe sind Matthäus 6, Vers 33, ihr kennt das, trachtet vielmehr zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Oder 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Sind alle Entscheidungen mit eingeflossen. Wenn du dein Leben vergeuden willst, denke nur an deinen Vorteil und bedenke nie Gottes Reich. Daher prüfe deine Motive. Eine Ermahnung an jeden, der noch nicht verheiratet ist. Ich möchte mich auch an die jungen Leute wenden, die alle noch Single sind. Mit Lots Beispiel will ich euch eine Warnung an die Hand geben. Die Wahl eines Ehepartners allein mit dem Auge zu treffen, ist eine katastrophale Entscheidung. Dann hast du die besten Voraussetzungen getroffen, dein Leben zu gehen wie Lot. Diese Entscheidung, die Wahl des Ehepartners, ist wie keine andere. Die ist die wichtigste im Leben, weil sie dein ganzes Leben wie keine andere Entscheidung prägen wird. Das ist wirklich die wichtigste Entscheidung, nachdem sich für den Herrn zu entscheiden, natürlich. Der biblische Befehl zieht nicht an fremden Joch mit Ungläubigen. 2. Korinther 6, Vers 14. Der wurde schon vielen Lots in dieser Welt schon ignoriert. Ja, und es ist immer gleich abgelaufen. Das Auge hat wieder nur einen Teil des Ganzen gesehen und diesen Teil für alles gehalten. Selektive Wahrnehmung. Vor 150 Jahren hat ein Mann die gleiche Warnung ausgesprochen. Das war J.C. Ryle. Er hat das geschrieben in seinem Buch Seid heilig. Und er hat auch Lot zum Thema gehabt und hat genau diese Warnung ausgesprochen. Ich zitiere aus seinem Buch, vor 150 Jahren niedergeschrieben. Wenn Sie noch nicht verheiratet sind, dann denken Sie bei der Wahl eines Mannes oder einer Frau an meine Worte. Es ist nicht genug, dass Ihr Auge befriedigt ist, Ihr Geschmack getroffen ist, Ihr Verstand zusagt, Liebe und Zuneigung da sind und es ein komfortables Heim zum Leben gibt. Mehr als das ist nötig. Es kommt noch ein Leben. Denken Sie an Ihre Seele, Ihre unsterbliche Seele. Wird ihr durch die Heirat, die Sie planen, aufgeholfen oder wird sie hinuntergezogen? Wird es himmlischer oder irdischer werden? Werden Sie näher zu Christus gezogen oder mehr zur Welt? Wird der Glaube Ihrer Seele kräftig wachsen oder wird er verdorren? Also, willst du dein Leben vergeuden, wähle deinen Ehepartner nur mit den Augen. Viertens, es gibt ein Zurück. Es gibt viele Möglichkeiten zur Umkehr, auch wenn es was kostet. Lot hatte 20 Jahre Zeit, aus Sodom wieder wegzuziehen. Er traf aber an jedem Tag eine Entscheidung, und zwar in Sodom zu bleiben. Wenn du 20 Jahre hochrechnest, mal 365 Tage, da kommst du auf gut 7000 Entscheidungen, die er in 20 Jahren getroffen hat. 7000 Entscheidungen, in Sodom zu verharren und zu bleiben. Natürlich wird es an jedem Tag schwerer, die Entscheidung rückgängig zu machen. Ja, je mehr man eine Sache gewohnt ist, desto schwieriger ist das. Und hinzu kommt, dass sich seine Frau in Sodom sehr wahrscheinlich auch sehr wohl gefühlt hat. Es wurde also schwieriger für Lot. Aber auch wenn es schwierig war, die Entscheidung zur Umkehr war immer möglich. Und das lehrt uns auch der Herr, lehrt er uns auch im Neuen Testament. Der verlorene Sohn wurde mit offenen Armen empfangen, als er in das Vaterhaus ging. Und so hat Gott auch offene Arme für jeden, der die Möglichkeit annimmt, umzukehren und seine falsche Entscheidung rückgängig zu machen. Je früher, desto besser. Und die letzte Warnung für uns heute: Sei wachsam, egal wie alt du bist. Vielleicht erweckt es den Anschein, dass wir heute nur für die jungen Leute gesprochen haben. Ja, nur junge Leute treffen dumme Entscheidungen. Das ist natürlich nicht wahr. Wie alt war Lot, als er diese Entscheidung getroffen hat, gen Osten zu ziehen? Wir wissen es nicht genau, wir lesen nichts von seinem Lebensalter. Aber wenn er der Neffe Abrahams war, und er wahrscheinlich der Sohn seines jüngsten Bruders, der Bruder Abraham, dann jüngste, könnte es sein, ich könnte mir vorstellen, er war ungefähr 20, 30, vielleicht 40 Jahre jünger. Abraham war zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt, das heißt Lot war 40, 50, 60 Jahre alt. Das ist schon ein mittleres Alter. Das ist jetzt keine Jugend mehr, kein Jugendlicher, kein Teenager. Also der war schon weiter fortgeschritten. Deshalb dürfen wir nie denken, schlechte Entscheidungen werden nur von jungen Leuten getroffen. Du und ich, Wir stehen genauso in der Gefahr, schlechte Entscheidungen zu treffen. Viele von uns sind noch nicht mal in dem Alter, was Lot hatte, als er diese Entscheidung getroffen hat. Salomo, der König, hat eine schlechte Entscheidung getroffen, als er alt war. Das lesen wir in der Bibel. Ja, du und ich, wir dürfen niemals denken, dass wir zu alt sind, in diese Falle, um in diese Falle zu tappen. Du kannst mit 18 schlechte Entscheidungen treffen, mit 28, mit 68. Wir müssen immer wachsam und auf der Hut sein. Auch deine bisherigen Erfahrungen bewahren dich nicht vor dem Fallen. Egal, ob du ein Ältester bist, ob du ein Dienstbereichsleiter bist, ein Mitarbeiter, egal in welcher Funktion du bist. Wenn dein Dienst so treu war in der Vergangenheit, wie es nur geht, aber die Treue der Vergangenheit bewahrt dich nicht vor der Zukunft, vor falschen Entscheidungen. In 1. Korinther 10 lesen wir die Ermahnung für uns alle. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Für uns alle ist das Leben Lots ein Warnruf, bin ich mir ganz sicher. Und wenn du dein Leben vergeuden willst, dann denke nach dieser Predigt, mir kann sowas nicht passieren. Sei wachsam, egal wie alt du bist. Ihr Lieben, ich habe gelesen, dass wir pro Tag, ich kann es nicht nachprüfen, 18 bis 20.000 Entscheidungen treffen. Pro Tag. Ich weiß nicht, wie man das ausrechnet. Keine Ahnung. Aber es sind auf jeden Fall viele. Und ich glaube, die meisten treffen wir unbewusst. Wir treffen sehr viele Entscheidungen pro Tag. Wenn es stimmt, 18.000 Entscheidungen, dann haben wir jeden Tag 18.000 Mal die Möglichkeit, falsche Entscheidungen zu treffen. Und wir haben jeden Tag 18.000 Gelegenheiten, Entscheidungen zu treffen, die unseren Herrn ehren. Und das ist auch wunderbar. Ja, ich wünsche es mir für mich und für uns alle, das ist mein Gebet, dass wir im Himmel ankommen und auf ein Leben zurückblicken können, was der Herr einsetzen konnte, was so brauchbar war wie möglich und was nicht vergeudet war. Das, ja, möge uns das Beispiel Lots diese Warnung widerhallen lassen, uns ermutigen, ein Leben der Brauchbarkeit für den Herrn anzustreben. Und ich schließe mit einem Gebet aus Psalm 119. Da hat der Schreiber uns das wunderbar zusammengefasst, alle Lektionen, die wir heute von Lot gelernt haben. Psalm 119, der Vers 37. Und da schreibt er: Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Amen. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns das Leben Lots vor Augen gemalt hast. Wir danken dir für die Warnung, die du uns gegeben hast auf unseren Lebensweg. Und wir wollen ebenso beten, wie wir es gerade gelesen haben, Herr, dass du unsere Augen davon abhältst, nach Nichtigem zu schauen, nach Dingen zu sehen, die nur uns einen Vorteil bringen, aber nicht an dich, an dein Reich, an deine Ehre zu denken. Bitte, Herr, hilf uns dabei, belebe uns in deinen Wegen. Schenke du uns Weisheit bei unseren Entscheidungen. Ich schenke, dass wir in zur rechten Zeit den Blick höher heben, dass wir zu dir beten, dass wir zu dir rufen. Und bewahre uns, Herr, vor einem vergeudeten Leben. Führe uns dahin, immer brauchbarer für dich zu werden, jeden Einzelnen hier, egal wie jung oder wie alt er ist. Und gib, dass das unser Herz wirklich weiterhin prägt, Herr. Dieses Warnbeispiel und dann auch diese Ermutigung, Herr, unser Leben mit dir zu führen, dass du durch deine Gnade uns ganz sicher ans Ziel bringen wirst und auch aus unserem Leben etwas machen kannst. Dafür danken wir dir. Und wir freuen uns, Herr, jetzt im Abendmahl an dich zu denken, ja, wie du für uns gestorben bist, für alle falschen Entscheidungen. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.